Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Tobias Ullmeier, guten Abend. Auch dieses Sportwochenende ist überschattet von Putins Angriff auf die Ukraine. Und viele Sportler blicken gerade in diesen Tagen über den Tellerrand und bieten Hilfe an. So wie der Trainer von Zweitligist Darmstadt 98, Thorsten Lieberknecht.
Dann hast du eben ein Fußballspiel noch, was man bestreitet. Ich kann nur eins sagen, bei der Familie Lieberknecht stehen die Türen offen. Für jeden Flüchtling grundsätzlich, da jemanden, wenn er Hilfe braucht, aufzunehmen. Wenn wir aktiv sein können, wenn wir irgendwas machen können, dann ist es das Mindeste, was wir tun können, zu sagen, okay, nehmen andere Hilfe, ob das monetär ist, eben Leute aufzunehmen. Und da sind wir uns im Hause Lieberknecht klar, dass da die Türen offen stehen.
Thorsten Lieberknechts Darmstädter haben übrigens am Abend mit 3:2 gegen Heidenheim gewonnen, Kiel zu Hause mit 3:4 gegen Paderborn verloren. Mehr zum Fußball gleich. Ungeachtet des Krieges und trotz des Bruchs des Olympischen Friedens sind heute in Peking die Winterparalympics für Menschen mit Behinderung eröffnet worden. Desiree Krause.
Um 21:02 Uhr Ortszeit eröffnete der chinesische Staatschef Xi Jinping die 13. Paralympischen Winterspiele.
Beijing 2022 Dongcheng-Aohui Kaimu.
Vor dem Start der Spiele war der Krieg in der Ukraine das bestimmende Thema. Bei der Eröffnungsfeier war der Einlauf der ukrainischen Mannschaft, die die Fäuste in die Höhe reckte, der emotionale Höhepunkt. Die Mitglieder der deutschen Delegation um die Fahnenträger Annalena Forster und Martin Fleig zogen beim Betreten der Arena ihre Mützen ab, um den ukrainischen Athletinnen und Athleten ihren Respekt zu zollen. Auch der Präsident des Internationalen Paralympischen Komitees, Andrew Parsons, begann seine Rede in Abwesenheit der russischen und belarussischen Delegationen mit einem Aufruf zum Frieden und unterstrich, wofür der Parasport stehen will.
Hier in Peking werden paralympische Athletinnen und Athleten aus 46 verschiedenen Ländern miteinander wetteifern, nicht gegeneinander. Durch ihren Sport werden sie die beste Seite der Menschlichkeit zeigen und die Werte herausstellen, die für eine friedliche und inklusive Welt stehen.
Zum Abschluss entzündete der chinesische Paraleichtathlet und vierfache Goldmedaillengewinner Li Duan die paralympische Flamme. In den kommenden 13 Tagen fallen bei den Paralympics nun 78 Medaillenentscheidungen in 6 verschiedenen Sportarten.
Im chinesischen Staatsfernsehen ist übrigens die Rede des eben schon gehörten Präsidenten des Internationalen Paralympischen Komitees, Andrew Parsons, teilweise zensiert worden. Da haben dann wichtige Sätze wie "Ich bin entsetzt, was gerade jetzt in der Welt passiert" oder "Das 21. Jahrhundert ist eine Zeit für Dialog und Diplomatie, nicht für Krieg und Hass" gefehlt. Der Angriff auf die Ukraine spielt nicht nur im Hause des Zweitligatrainers Thorsten Lieberknecht eine große Rolle. Daniela Müllenborn hat vor dem Bundesligaspieltag Stimmen gesammelt.
Fußball-Bundesliga in Kriegszeiten. Passt das überhaupt zusammen? Bayern Münchens Trainer Julian Nagelsmann findet eine Antwort auf diese Frage schwierig.
Man kann sagen, ja, dass es eigentlich nicht die Zeit ist für Unterhaltung. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, eben, ja, die Gedanken mal kurz abschweifen zu lassen, kann wertvoll sein.
Als wertvoll betrachten die Vereine auf jeden Fall Signale der Solidarität mit der Ukraine. Beim VfL Wolfsburg werden diese lautstark sein, mit einer einminütigen Applausphase vor dem Spiel gegen Union Berlin. Das Wolfsburger Stadion leuchtet zudem seit Donnerstagabend in den ukrainischen Nationalfarben Blau und Gelb. Und das Sponsorlogo auf dem Trikot weicht dem weltbekannten Peace-Zeichen, das außerdem auf Eckfahnen, Anzeigetafeln und LED-Banden zu sehen sein wird. Und auch bei Hertha BSC kündigt Sportdirektor Freddy Bobic vor dem Spiel gegen Frankfurt Zeichen der Solidarität an.
Wenn wir uns zeigen, auch im Stadion, ja, wenn wir das ein oder andere sehen, auch.
Genauso wie beim 1. FC Köln. Der lässt beim Heimspiel gegen Hoffenheim ebenfalls sein Stadion in den ukrainischen Farben leuchten und ruft mit der Trikotaufschrift "Stop War" Russlands Präsident Putin dazu auf, den Angriffskrieg zu beenden. Die Bundesliga sendet aber nicht nur starke Botschaften. Bei vielen Vereinen sind auch Spendenaktionen angelaufen. Die Kölner unterstützen eine Hilfsorganisation, die Busse bereitstellt, um Flüchtlinge aus Warschau nach Köln zu bringen. Borussia Mönchengladbach gibt für jedes Mitglied einen Euro, macht gut 94.000 Euro für die Hilfsorganisation, die sich um Flüchtlinge aus der Ukraine und um Menschen in der Ukraine kümmert. Die Deutsche Fußballliga hilft mit einer 1-Million-Euro-Spende. In diese Spende sollen sämtliche Einnahmen fließen, die in der laufenden Saison noch durch den Vertrag mit einem russischen Medienunternehmen vorgesehen sind. Auf eine Kündigung des Vertrags verzichtet die DFL vorläufig, damit die Anti-Kriegsaufrufe und Friedensappelle aus den deutschen Stadien auch weiterhin die russische Bevölkerung erreichen. Sollten die Fernsehbilder, wie es in einer Erklärung heißt, wiederholt zensiert werden, will die DFL den Kontrakt aufheben.
Es wird also viel Blau und Gelb zu sehen sein an diesem Wochenende. Heute der Auftakt des 25. Spieltages zwischen Arminia Bielefeld und dem FC Augsburg. Abstiegskampf pur, große Nöte, aber doch eben nur Sport. Jan Wochner über das 0:1.
Die entscheidende Szene des Spiels ereignete sich kurz nach der Pause. Bielefeld verlor den Ball in der eigenen Hälfte, Augsburg schaltete schnell um. Linksverteidiger Jago hatte sich die Kugel erobert, startete auf links durch, flankte in die Mitte, die Flanke rutschte durch. Da kam Rechtsverteidiger Caligiuri mit einer Mischung aus Seitfallzieher und eingesprungenem Torschuss. Traf er entscheidend zum 1:0 für den FC Augsburg in Minute 50. Bis dahin war es ein wenig ansehnliches Spiel gewesen mit vielen Foulspielen, vielen Tritten und wenig Aktionen vor den Toren. Mit der Führung im Rücken verteidigte Augsburg sehr aufmerksam. Bielefeld kam zu keiner großen Ausgleichschance mehr. Und Augsburg zieht in der Tabelle an Bielefeld vorbei.
Und eine Partie, die für dieses Wochenende geplant war, ist übrigens abgesagt, weil gleich 19 Spieler und Betreuer beim FSV Mainz 05 Corona positiv sind, ist das Spiel gegen Borussia Dortmund auf 16. März verlegt worden. Achim Scheu.
Die Spielfähigkeit ist laut Sportvorstand Christian Heidel nicht mehr gegeben. Die Mainzer haben aktuell noch 14 einsatzfähige Spieler, darunter aber keinen spielberechtigten Bundesliga-Torhüter. Für die Austragung einer Partie sind laut DFL-Spielordnung mindestens 16 spielberechtigte Akteure notwendig, davon mindestens 9 Lizenzspieler, zu denen ein Torwart gehören muss. Neben insgesamt 13 Spielern ist auch der Trainer Bo Svensson unter den Infizierten. Alle befinden sich in häuslicher Isolation. Schwere Symptome sind bisher bei keinem der Erkrankten aufgetreten. Woher die zahlreichen Fälle stammen, ist fraglich. Die 05er vermuten den Infektionsherd im Umfeld der Auswärtsspielreise am vergangenen Wochenende bei Union Berlin.
Zum Wintersport. Der Schweizer Nils Hintermann und der Kanadier Cameron Alexander haben bei der alpinen Weltcup-Abfahrt in Kvitfjell in Norwegen zeitgleich einen Überraschungssieg gefeiert. Das Duo lag 12 Hundertstel vor Matthias Mayer aus Österreich. Bester Deutscher Simon Jocher auf Rang 7, sein bisher bestes Ergebnis im Weltcup. Beim Biathlon-Weltcup in Kontiolahti in Finnland hat die deutsche Staffel ihr Peking-Déjà-vu erlebt. Philipp Weißkirch.
Am Ende war es ähnlich wie vor kurzem bei Olympia in Peking. Ein spannender Vierkampf um die ersten 3 Plätze und wieder landete die deutsche Männerstaffel auf dem undankbaren 4. Rang. In einem aufregenden Rennen in Kontiolahti war Erik Lesser der Startläufer im DSV-Team und er machte einen perfekten Job im letzten Staffelwettbewerb seiner Karriere. 0 Fehler, tadellos. Auf Position 1 übergab er an Roman Rees, der genauso wie Benedikt Doll eine gute Leistung ablieferte. Schlussläufer Philipp Navrat konnte dann im letzten und entscheidenden Schießen zwar die Strafrunde vermeiden, aber er brauchte alle 3 Nachlader und konnte sich so keinen Vorteil für die letzte Runde erarbeiten. Er blieb zwar an der Konkurrenz dran, auf der kurzen Zielgeraden aber kam er am drittplatzierten Frankreich nicht mehr vorbei. Es gewann Olympiasieger Norwegen vor Schweden.
Und auch die deutsche Skisprung-Mixed-Mannschaft hat es nicht aufs Podest geschafft beim Weltcup in Oslo. Thorsten vom Wege.
Die gute Nachricht vom ersten Mixed-Team-Springen nach den Olympischen Spielen. Nur eine Finnin hat die Sache mit den Anzuggrößen noch nicht so ganz verstanden. Die großen Nationen mussten dieses Mal nicht fürchten, disqualifiziert zu werden. Die schlechte: Deutschland belegte zum Auftakt des Holmenkollen-Skifestivals nur Platz 5 und das trotz der Besetzung Katharina Althaus, Juliane Seifert, Markus Eisenbichler und Karl Geiger. Aber Geiger verkorkste den ersten Durchgang, damit war der Podestplatz futsch. Zudem war Juliane Seifert nach gerade überstandener Corona-Infektion noch nicht wieder in Bestform. So ging der Sieg wenig überraschend an Slowenien, Österreich und Gastgeber Norwegen folgten auf den Plätzen.
Und Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat zum Auftakt der Davis Cup-Partie in Brasilien gewonnen, und zwar gegen den Brasilianer Thiago Seibold Wild, klar mit 6:4 und 6:2, und brachte die deutsche Mannschaft damit mit 1:0 in Führung. Im zweiten Einzel trifft Jan-Lennard Struff auf die brasilianische Nummer 1 Thiago Monteiro. Am Samstag dann das Doppel und zwei weitere Einzel. Im Falle eines Sieges würde sich Deutschland für die Gruppenphase im September qualifizieren. Und das war Sport aktuell mit Tobias Oehlmeier. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und eine ruhige und gute Nacht.